Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 380 ist es und da geht es um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrecht, die mich überrascht hat, die ich interessant fand, weil es da nicht nur um ein paar technische Fragen des Wahlrechts geht, es geht um die CSU, es geht um die 5%-Hürde, es geht um die Linkspartei, aber es stehen auch ein paar Sachen drin, die mich überrascht haben, die wichtige Fragen aufwerfen und vielleicht ein paar vermeintliche Gewissheiten über unsere Demokratie ins Wanken bringen. Man kann jedenfalls einiges daraus lernen und wahrscheinlich auch einiges diskutieren. Das tun wir heute im Team des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios und mit dabei sind
Gudula Goite in meiner Eigenschaft als Beobachterin von Rechtspolitik und viele Jahre lang Beobachterin so mancher schöner Wahlrechtsreform in diesem Bundestag.
Und Katharina Hamberger, ich schaue hier besonders auf die Unionsparteien und natürlich ganz besonders auf die CSU, die in dieser ganzen Geschichte auch eine große Rolle spielt.
Und ich bin Stefan Detjen, habe mich besonders früher auch mal, auch in Karlsruhe, mit dem Verfassungsrecht, auch mit Fragen des Wahlrechts beschäftigt. Von mir noch vorab ein Hinweis in eigener Sache. Wir suchen im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio eine studentische Hilfskraft. Es gibt eine Stellenausschreibung, mehr dazu am Ende des Podcasts als Belohnung für die, die bis zum Schluss hören.
Es war ja diese Verkündung des Urteils am Dienstag. Da haben wir alle mit Spannung drauf geschaut. Aber so groß war die Spannung dann gar nicht mehr, weil Montagnacht, ich war eigentlich schon dabei, ins Bett zu gehen, kam eine SMS. Hier ist das Urteil schon veröffentlicht worden. Es gab offenbar eine kleine Panne im Bundesverfassungsgericht, sodass diese feierliche Verkündung am Dienstag schon vorweggenommen worden ist.
Habt ihr sowas schon mal erlebt? Nachtschicht eingelegt.
Also, ja, ich habe zufällig eine Nachtschicht eingelegt. Ich habe um 4 Uhr auf mein Handy geschaut und habe dann diesen Urteilstext gesehen und daraufhin meinen Vorbericht umgeschrieben, der sonst nicht mehr ganz aktuell gewesen wäre. Ja, sowas habe ich noch nicht erlebt. Was ich öfter mal erlebt habe, das ist allerdings auch schon länger her, sind Vorveröffentlichungen durch Medien. Und das ist ja was ganz anderes. Da ist dann auch wirklich die Frage, wie man damit umgeht, ob man da mitmacht, ob man das glaubt. Aber wenn das ein PDF des Gerichts ist mit glaubwürdigem Kopf und das auf der Homepage stand, dann ist
es ja. Das habe ich auch noch nicht erlebt, auch in Karlsruhe nicht, dass man das ganze Ding so vorab hat. Es gab früher mal, das muss man dazu sagen, es gab mal eine Praxis, dass das Bundesverfassungsgericht, das ist auch bekannt, damit haben die sich auseinandergesetzt, den in Karlsruhe ansässigen Journalistinnen und Journalisten, die sozusagen Fachjournalisten in der Karlsruher Justizpressekonferenz sind, dass die das Urteil am Abend vorher bekommen haben, damit sie komplizierte Sachen schon mal durchlesen können und damit die Berichterstattung gut ist. Das haben die inzwischen, auch weil es Beschwerden von anderen gab, eingestellt. Und sowas, also dass da sozusagen für alle Welt das ganze Ding offen steht, nö, kannte ich auch noch nicht.
Und was ja jetzt passiert ist, dass man in Karlsruhe nochmal guckt, was da tatsächlich schiefgelaufen ist. Also das hat ja dazu geführt, dass die Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts, Doris König, bevor sie erklärt hat, das Urteil nochmal klarstellen musste, es gab eine technische Panne und wir schauen uns das jetzt an.
Man muss dazu sagen, Urteile existieren nicht rechtlich gesehen, bevor sie nicht verkündet sind. Das heißt, das war eigentlich irgendwie sowas wie ein Entwurf, über den dann berichtet wurde. Man muss auch dazu sagen, es gab Fälle, das war zum Beispiel mal bei der lebenslangen Entscheidung, wo eine Entscheidung, in dem Fall wäre das die harsche Ablehnung gewesen eines...
Da ging es um lebenslange Haft.
Lebenslange Haft eines lebenslang Einsitzenden, der außerdem so ein bisschen als Querulant bekannt war. Das war die kurze übliche Ablehnung, die einer der Richter danach wieder aus dem Körbchen genommen hat.
Und aus dem Postausgang. Ernst Gottfried Mahnholz war das, der damalige Vizepräsident, der hat das immer erzählt. Was heißt, die können das tatsächlich, die hätten auch das noch um 9.30 Uhr ändern können, wenn sie gesagt hätten, verflixt nochmal, jetzt stürzen die sich alle auf das Interview. Im Deutschlandfunk liefen schon die ersten Interviews mit Politikern, die Welt diskutierte drüber und das Bundesverfassungsgericht hätte allen in letzter Minute eine Nase drehen können.
Und dann nochmal zur Einordnung würde ich nochmal dazu sagen, Vorveröffentlichungen können Persönlichkeitsrechte heftig beschädigen. Es kann schlimm sein, wenn es ein politischer Leak ist, um irgendjemanden zu schaden oder zu nutzen. Hier würde ich sagen, es war halt eine Panne.
Konnten wir uns alle gut vorbereiten.
Für die Frage, was dieses Urteil bedeutet, ist eben auch wichtig, was heißt das für unser Wahlrecht? Und dafür erstmal die Frage, Katharina, was ist eigentlich der Kern dieses neuen Wahlrechts, der ja auch bestätigt ist und der für die Wahl voraussichtlich im September kommenden Jahres jetzt gelten wird?
Ich versuche das jetzt mal kurz zu erklären, nachdem wir uns ja alle gut vorbereiten konnten. Also der Kern ist die sogenannte Zweitstimmendeckung. Das klingt wahnsinnig technisch, ist aber eigentlich, finde ich, sogar ein ganz zutreffender Begriff. Also was wir schon kennen, was in dem Wahlrecht auch weiterhin drin ist, ist, dass wir eine Erststimme haben und eine Zweitstimme und dass die Zweitstimme darüber Ausschlag gibt, wie viele Mandate einer Partei im Parlament zustehen. Was aber neu ist, ist, dass die Mandatszahl auf 630 gedeckelt ist. Es gibt keine Überhang- und keine Ausgleichsmandate mehr. Diese Zahl kann nicht gerissen werden. Und ich mache jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel, um das zu illustrieren, das völlig unwahrscheinlich ist. Gehen wir mal davon aus, einer Partei stehen nach Zweitstimmen 10 Sitze im Bundestag zu. Sie gewinnt 9 Direktmandate mit der Erststimme. Dann ziehen diese 9 Direktmandate ein und den
Die keine Direktmandate mehr sind, aber
das genau, ist die keine Direktmandate mehr. Genau, was bisher Direktmandat war. Also 10 Wahlsieger sozusagen.
Wahlkreissieger, ja, genau. 10 Leute, die meisten Stimmen in ihrem Wahlkreis dann bekommen haben.
Ich sage mal, also eine Partei hat 10, hat über die Zweitstimmen stehen ihr 10 Sitze im Bundestag zu. Sie gewinnt 9 Wahlkreise, hat die meisten Stimmen in den Wahlkreisen. Diese Wahlkreissieger quasi ziehen in den Bundestag ein. Dann ist noch ein Sitz übrig, der wird über die Liste aufgefüllt. Jetzt gibt es ja aber auch den anderen Fall, dass eine Partei in nicht 9, sondern und auch nicht in 10, sondern in 11 Wahlkreisen die meisten Stimmen erringt. Bislang war dieser 11. Platz dann ein Überhangmandat. Mit dem neuen Wahlrecht ist es so, dass dieses Mandat wegfallen kann und dass eben der Wahlkreissieger nicht in den Bundestag einzieht, sondern dann möglicherweise der Zweitplatzierte. Das ist das Neue an diesem Wahlrecht, dass die Direktmandate oder früher Direktmandate nicht mehr diese Bedeutung haben, wie sie es bislang hatten.
Das würde ich sagen, ist der systemische Kern des neuen Wahlrechts, das jetzt aus Karlsruhe bestätigt worden ist. Aber es gibt natürlich einen politischen Kern dieser Entscheidung, würde ich sagen. Und das ist das, dass das Bundesverfassungsgericht zwar diese Systematik bestätigt hat, aber eine Klausel für verfassungswidrig erklärt hat, die faktisch das politische Ende der CSU hätte bedeuten können. Da geht es um die Grundmandatsklausel und um die 5%-Hürde. Die Ampelkoalition wollte mit ihrer Mehrheit eine Regelung einführen, dass eine Partei, die 5%-Hürde nicht überschreitet, auch dann nicht in den Bundestag einzieht, wenn sie mehr als 3 oder wenn sie sogar in einem Bundesland alle Direktmandate für sich gewinnt, alle Wahlkreise für sich gewinnt. Das war sozusagen einer der erbittertsten politischen Streitpunkte. Diese Regelung hat das Bundesverfassungsgericht verworfen und ich finde, das war überhaupt nicht überraschend. Das war klar, das war ein Stück der Ampelkoalition, wo ich sagen würde, das konnte nicht durchgehen in Karlsruhe.
Absolut. Das war ein Unding. Katharina, du hattest eben erklärt, wie das neue Wahlrecht funktioniert. Und dazu gehört eben auch, dass es eigentlich keine Direktmandate mehr gibt. Und das hat dazu geführt, dass die CSU monatelang gesagt hat, dieses neue Wahlrecht ist verfassungswidrig, weil ihr gleichzeitig diesem Direktmandat noch Wirkungen zuschreibt. Und da geht es um die sogenannte Grundmandatsklausel. Wer 3 Direktmandate bekommt, kann in Fraktionsstärke auch dann in den Bundestag einziehen, wenn er unter der 5%-Hürde bleibt. Das war auch in der letzten Sitzung im Innenausschuss nochmal Thema durch auch die Sachverständigen, die Union benannt hatte. Und dann hat kurzerhand die Ampel gesagt, super, dann streichen wir die halt raus. Und das hat eben zur Folge, dass mehrere Parteien davon berührt sein könnte und dass eben tatsächlich das Kräfteverhältnis der Parteien sich verändern könnte durch dieses neue Wahlrecht. Und das ist etwas, von dem die Ampel vorher gesagt hatte, das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen nicht, dass wir hier mit einfacher Mehrheit das Wahlrecht ändern und dadurch irgendein Mitbewerber schlechter dasteht als vorher. Und diese Mitbewerber, die dann schlechter dagestanden hätten, waren damals noch Fraktion Die Linke, die nur überhaupt wegen dieser Grundmandatsklausel im Bundestag war, die schon damals unter 5% war, 2021 bei der Wahl. Aber, und deswegen habe ich eben gesagt, das ist eine bundesweite Klausel, diese 5%-Klausel, möglicherweise eben auch die CSU, denn die CSU hatte bei der letzten Wahl 5,2% und damit besteht die reale Gefahr, dass sie bundesweit unter 5% rutschen könnte.
Und deswegen ging es nicht nur um eine Verschiebung von Kräfteverhältnissen einfach. Es ging für zwei Parteien, denen standen eine existenzielle Frage vor Augen. Mit diesem neuen Wahlrecht, so wie es die Ampel konstruiert hatte, wäre klar gewesen, dass es sowohl für die Linkspartei als auch für die CSU das parlamentarische Aus bedeutet hätte. Kommen wir gleich drauf, für die Linkspartei ist das immer noch der Fall. Die CSU ist ein Sonderfall, aber bei der CSU war es eben so besonders drastisch. Und deswegen, glaube ich, war da mit dieser Wahl, mit diesem Plan der Wahlrechtsänderung tatsächlich so ein politisches und rechtliches Grundgefühl gestört, weil natürlich das Argument im Raum stand, dass eine Partei wie die CSU einen fulminanten Siegeszug durch ein ganzes Bundesland vollführt, alle Direktmandate gewinnt, 5% aber bundesweit nicht erreicht und damit nicht mehr im Bundestag vertreten ist. Und da war, glaube ich, bei uns allen das Gefühl, das kann irgendwie nicht sein. Aber die Frage stand im Raum, wie begründet das Bundesverfassungsgericht das? Auf welche Begründung kommen Sie?
Und es war eben erstmal in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe so, es ging also nicht nur uns so, sondern ganz hörbar auch den Richtern so, dass da immer wieder Richter gesagt haben, ich habe da ein Störgefühl. Dann haben die Vertreter der Ampel gesagt, wieso, es werden doch alle gleich behandelt. Die 5%-Hürde gilt doch für alle. Und dann immer wieder von der Richterbank eben kam, das mag ja sein, nur das ist ein System mit der CSU, die als Regionalpartei dieses Gewicht hat, das so eingeführt ist in der Bundesrepublik, dass man das durch eine solche Änderung nicht einfach wegwischen kann.
Zumal ja zumindest mit dem bisherigen Wahlrecht auch der CSU ja gar keine andere Möglichkeit zur Verfügung stand, dann über zum Beispiel eine Listenverbindung oder sowas in den Bundestag zu kommen. Sie wäre einfach weg gewesen. Und so sehr ich manches, was die CSU in dieser Debatte von sich gibt, zu übertrieben und zu überspitzt halte, fände ich es höchst problematisch, wenn es dabei geblieben wäre und wirklich so eine Partei, ich glaube, einen fulminanten Siegeszug hätte sie dann nicht gemacht, mehr mit unter 5%, aber so eine Partei, die stetig über 30% ist in einem Bundesland, einfach nicht mehr da ist.
Jetzt haben wir über die CSU geredet, die natürlich so ein politisches Schwergewicht da ist, aber es betrifft auch die Linkspartei. Und das ist interessant, weil da jetzt die Begründung zum Tragen kommt. Es ging in beiden Fällen ja in der Argumentation, sowohl der CSU, aber besonders um der Linkspartei, auch um die Frage von regionalen Repräsentationen. Also die Linkspartei, anders als die CSU, ist die Partei, die von dieser Grundmandatsklausel im Moment schon jetzt profitiert. Die sind nur deswegen im Bundestag gewesen, als sie noch eine Linkspartei waren und sich nicht gespalten hatten, weil sie 3 Direktmandate gewonnen hatten, obwohl sie bundesweit unter 5% waren. Diese 3 Grundmandate haben der Linkspartei die parlamentarische Existenz gesichert und das wäre nach dem neuen Wahlrecht nicht mehr der Fall.
Nach dem neuen Wahlrecht, so wie die Ampel es wollte und so wie es in Karlsruhe jetzt nicht Bestand hatte. Wobei die Verfassungsrichter, muss man sagen, auf die Linkspartei wenig Rücksicht genommen haben in ihrer Entscheidung. Die Entscheidung betrifft die CSU. Und das hat wirklich auch die formale Folge, dass das Urteil besagt, nein, die Linkspartei obsiegt hier nicht, denn es geht den Richtern nicht um diese Grundmandatsklausel. Die sagen, so kann man machen, muss man nicht machen. Das, was die Richter kritisieren, ist, dass sie sagen, es geht um die 5%-Hürde. Das ist der Punkt. 5%-Hürde, prüfen Sie nochmal, da gab es auch einzelne Verfassungsbeschwerden, also über 4.000, die nicht von Parteien kamen dagegen. Das prüfen Sie nochmal ausgiebig durch und sagen, 5%-Hürde ist okay, aber nicht so streng und nicht so rigide. Das ist auch eine Konstellation, wie die der CSU betrifft. Und zwar begründen Sie das damit, dass Sie nochmal gucken, was soll diese 5%-Hürde überhaupt? Und die 5%-Hürde soll die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sichern, soll verhindern, dass Zersplitterungen stattfinden, dass irgendwelche Splitterparteien im Parlament verhindern, dass Koalitionen gebildet werden können und so weiter. Und sagen dann, ja, aber das ist ja bei der CSU überhaupt nicht der Fall, weil die, und so macht sie Wahlkampf und man macht sich keine Konkurrenz und so weiter, weil die in einer festen Fraktionsgemeinschaft mit der CDU ist. Und damit ist es nicht die Situation einer Splitterpartei, selbst wenn sie unter 5% ist. Und dafür muss man Vorkehrungen treffen. Und sie schlagen im Prinzip vor, dass man das genau so macht, dass man das für diesen Fall der Fraktionsgemeinschaft macht, sagen aber auch andere Aufweichungen der 5%-Hürde, die da helfen in einem solchen Fall sind, okay, das kann also auch nochmal die Grundmandatsklausel sein. Darauf wird es jetzt für die nächste Wahl auch rauslaufen, weil sie das dabei belassen. Es kann eine Absenkung der Hürde sein. wie auch immer.
Der Spiegel schrieb gestern auch in einer Überschrift, das Verfassungsgericht will eine Lex CSU. Und das wäre das in dem Fall. Ja, auch wenn natürlich jede andere Partei eine Fraktionsgemeinschaft eingehen könnte. Aber ich sehe das nicht unter den Voraussetzungen. Also, dass man sich keine Konkurrenz macht, dass man in der Legislatur vorher schon zusammengearbeitet hat. Das trifft wirklich nur auf CDU und CSU zu.
Die nennen da richtig Bedingungen wie auch eine personelle Verschränkung und so weiter. Das heißt, das ist wirklich in der Begründung der Verfassungsrichter eine Lex CSU.
Interessant ist, dass die CSU wiederum gestern in erster Reaktion das ja gefeiert hat, dass diese Kippung der Grundmandatsklausel als verfassungswidrig erklärt worden ist, gleichzeitig aber nicht sagt, toll, jetzt überlegen wir uns was Neues und wollen eine Neuregelung, eben so in Lex CSU vielleicht, sondern Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef, hat gesagt, er findet, die Grundmandatsklausel ist ein bewährtes Instrument und er würde daran festhalten. Fand ich durchaus interessant.
Fand ich in mehrfacher Hinsicht interessant. Erstens gab es von der Union ja Vorschläge zur Verkleinerung des Bundestages, die ein Festhalten einer Grundmandatsklausel vorgesehen haben, aber mit viel höheren Zahlen, wo die Linkspartei nie eine Chance gehabt hätte, die zu erreichen. In der mündlichen Verhandlung hingegen ist man sehr einig aufgetreten. Also das fand ich erstmal interessant. Und was ich außerdem eben auch interessant fand, ist, dass eben von der CSU nicht die Signale kamen, ja, diese Lösung finden wir super, in der wir angewiesen sind auf die dauerhafte, ganz feste Fraktionsgemeinschaft mit der CDU. Und ich dachte mir so im Stillen, vielleicht wollen die das auch gar nicht. Wir erinnern uns 2016 Diskussionen um die Zuwanderung. Da war das ja kurzzeitig auch die Frage, ob man diese Fraktionsgemeinschaft als Ehe für alle Zeit eigentlich betrachten will.
Bei 18 war es, also es hatte ein bisschen länger gedauert.
Richtig.
Aber das war ja schon das zweite Mal, dass man kurz davor war, sich scheiden zu lassen. Und das ist natürlich auch immer ein Druckmittel für die CSU zu sagen, liebe CDU, wenn ihr nicht spurt, dann treten wir halt bundesweit an, dann war es das mit der Fraktionsgemeinschaft. Also das lässt man sich vielleicht auch nicht so gerne nehmen.
Interessant fand ich, dass jetzt das sozusagen verfassungsrechtlich aus Karlsruhe veredelt worden ist, was viele immer eigentlich als ein Problem dieser Konstruktion der Union gesehen haben, nämlich dass sich da zwei Parteien das Land aufteilen und bunt machen und die CDU sagt, in Bayern treten wir nicht an und damit hat die CSU die Chance, sich als Regionalpartei in der Art und Weise zu etablieren, wie sie das seit Jahrzehnten macht. Das kann man
Mit welchen Folgen? Das hast du immer wieder ausgeführt, dass das wirklich auch für die Bundespolitik krasse Konsequenzen hat.
Naja, das führt eben dazu, dass wir es mit einer ausgewiesenen Regionalpartei zu tun haben, die sich sozusagen als Advokatin eines Bundeslandes im Bundestag oder in Bundesregierungen als Koalitionspartnerin verhält. Und ich habe in der Tat immer wieder gesagt, da kann man ein Verfassungsproblem drin sehen, denn die Vertretung von Interessen der Bundesländer ist in der Verfassung eigentlich dem Bundesrat zugewiesen. Wenn die CSU die Mehrheit in Bayern hat und eine Regierung stellt, dann sitzt sie im Bundesrat und kann da, so wie alle Länder das tun, ihre Interessen vertreten. Aber da ist der Sonderfall. Durch dieses spezifische Bündnis mit der CDU kriegt sie zusätzlich diese regionale Sonderstellung auch im Bundestag und in Bundesregierungen. Und das kann man problematisieren, aber das kann man nicht in diesem Verfassungsfall problematisieren. Das spielt sich sozusagen auf einer anderen Ebene ab. Da müsste man dann zum Beispiel ein Wahlrecht machen, das sagt, Parteien, die bei Bundestagswahlen antreten, müssen in mindestens drei Bundesländern antreten. Damit wäre sozusagen dieser Regionalisierung ein Riegel vorgeschrieben, aber das werden wir nicht kriegen und das stand ja auch nicht zur Diskussion.
Und wie sehr sich die CSU diese Identifikation mit Bayern für sich auch nutzt, das haben wir ja gestern in den Statements gemerkt. Da war nicht nur die Rede davon von der CSU, sondern auch immer von Bayern und dass das Verfassungsgericht der CSU und Bayern damit quasi Recht gegeben hat. Und das kommt auch in jedem Wahlkampf vor. Also das ist einfach Teil der Kommunikation der CSU. Aber dazu hat das Verfassungsgericht ja auch nochmal was.
Das ist ganz interessant. Hier wörtlich im Urteil heißt es, auch wenn sie, gemeint ist eine Partei, und ich übersetze jetzt die Verklausulierung, wie lange Zeit die CSU alle oder nahezu alle Wahlkreismandate in einem Land gewinnt, wird sie damit nach der Konzeption des Grundgesetzes nicht zur Repräsentantin dieses Landes im Bundestag. Einerseits finde ich das schon mal interessant, dass das Verfassungsgericht überhaupt diese Frage aufwirft. Selbstverständlich wird sie das nicht. Und andererseits, Stefan, hast du natürlich recht, dass dieses Prinzip damit veredelt und zementiert wird.
Und man kann es auch lesen als eine Einladung, dieses Modell zu kopieren. Wir könnten sozusagen eine Entwicklung hypothetisch vorzeichnen, in der andere Parteien dieses Modell übernehmen, unter Umständen auch in der Konstruktion mit Fraktionsgemeinschaften und versuchen, sich als ausgewiesene Landesparteien für ein Bundesland die Position zu erarbeiten, die die CSU in der Geschichte der Bundesrepublik hat. Reden wir über das andere Thema, Direktmandat. Da haben wir jetzt schon mehrfach darüber gesprochen. Wir verwenden diesen Begriff Direktmandat sozusagen so automatisch, weil der so tief in uns drin sitzt. Und das verbindet sich ja mit einer Vorstellung. Mit einer Vorstellung, dass wir ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht haben und mit der einen Stimme sorgen wir dazu, dass sich in dem bundesweiten Wahlergebnis die Kräfteverhältnisse im Bundestag abstimmen. Und mit der anderen Stimme wählen wir sozusagen unseren Abgeordneten aus dem Wahlkreis. Und der vertritt uns dann und unseren Wahlkreis. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist nicht so. Dieser Wahlkreisgewinner ist nicht der Delegierte des Wahlkreises. Wahlkreisabgeordnete sind nicht als Delegierte ihres Wahlkreises anzusehen.
Und zwar auch schon vorher nicht gewesen. Das sieht man daran, dass wenn während einer Legislaturperiode ein solcher Gewinner des Direktmandats ausscheidet, der nicht etwa aus dem Wahlkreis ersetzt wird, sondern selbstverständlich über die Landesliste, das heißt die Partei kriegt diesen Sitz und nicht etwa der Wahlkreis. Damit begründen die Verfassungsrichter, warum das auch nach dem bisherigen Recht eben nicht so gewesen sind, ganz abgesehen davon, dass sie nochmal die Selbstverständlichkeit hinzufügen, dass der Abgeordnete seinem Gewissen unterworfen ist und Vertreter des Kanzleramts.
Ja, aber das ist natürlich genau, das ist die verfassungsrechtliche Theorie. Der Abgeordnete ist nur dem Gewissen verpflichtet, würde ich mal sagen, Theorie, schöne Theorie. Der Abgeordnete ist dem ganzen Volk verpflichtet, würde ich sagen, ist auch Theorie. Natürlich haben die sich geriert als Vertreter ihrer Wahlkreise. Nehmen wir mal das Beispiel die Haushaltsnacht, Schlusssitzung, Bereinigungssitzung des Bundestages bei Haushaltsverhandlungen. Da kommen dann die Abgeordneten und schlagen, wenn sie im Haushaltsausschuss sitzen, nochmal hier ein paar hunderttausend, da eine Million für ihren Wahlkreis aus. Ja. So ist das immer gewesen. Und jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht, dem ist nicht so. So gedacht.
Ja, das sagen Sie zwar. Sie sagen das aber vor allem für das bisherige Direktmandat. Und ja, natürlich kommt auch in diesem Urteil vor, dass die Abgeordneten jeweils ihren Wahlkreis vertreten. Nur wir haben ja in einem Wahlkreis nicht nur die Gewinner des Direktmandats.
Aber da muss die Katharina jetzt was dazu sagen, weil natürlich diese Vorstellung sozusagen des Abgeordneten als Delegierter von Wahlkreisen oder als Delegierte von Wahlkreisen etwas ist, was gerade in der Union sehr identitätsprägend war und wo wir gesehen haben, das haben wir ja auch hier schon besprochen, dass da unterschiedliche Selbstverständnisse und politische Kulturen zum Tragen kommen.
Das ist wirklich Teil der Identität der Union, dass man sagt, wir stehen immer für unseren Wahlkreis und so wird auch Werbung gemacht, ne, für sich. Ich bin euer Wahlkreisabgeordneter, wir repräsentieren diesen Wahlkreis, ne, nicht das ganze deutsche Volk. Ich setze mich dafür ein und man setzt wahnsinnig auf diese persönliche Bindung. Und da ist natürlich die CDU stark, da ist die CSU, würde ich sagen, noch mal mindestens so stark unterwegs. Wenn man in Bayern ist, wie viel so ein Wahlkreisabgeordneter da in Bierzelten sonst wo unterwegs ist, für die Partei wirbt und versucht sozusagen sich auch mit diesem Wahlkreis zu identifizieren, eine Figur zu sein, die überall ansprechbar ist, die natürlich auch wichtig ist. Es ist wichtig, dass so ein Abgeordneter vor Ort ist, aber da wird sozusagen dieses Direktmandat nochmal in der Gewichtung stärker gesehen als quasi die Zweitstimme, als die Stimme für die Partei. Ich weiß nicht, ob das bei der SPD in früheren Zeiten nicht auch so war. Eine Volkspartei ist nochmal was anderes als gerade so Parteien wie die Grünen, wie die FDP, die ja kaum Chancen haben, solche Direktmandate zu gewinnen.
Nur auch die Abgeordneten der Grünen und der SPD, auch in den Wahlkreisen, wo sie keine Direktmandate gewinnen, haben natürlich dort Wahlkreisabgeordnete. Und das ist die Unterscheidung, die ich eben meinte und die eben tatsächlich auch das Bundesverfassungsgericht anspricht, wenn es sagt, natürlich setzen die sich für den Wahlkreis ein. Und das ist auch, Stefan, das, was du meinst, zum Beispiel nochmal in den Haushaltsverhandlungen. Natürlich setzt sich ein Abgeordneter für seinen Wahlkreis ein. Nur das tut er auch, wenn er nicht das Direktmandat errungen hat, sondern halt einfach nur aus dem Wahlkreis kommt. Natürlich möchte sich jeder Wahlkreisabgeordnete die Möglichkeit erhalten, auch mal direkt gewählt zu werden. Natürlich ist man der Ansprechpartner vor Ort und es kommt dazu, dass man natürlich eben auch regional der Ansprechpartner für die Partei ist. Das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel die eine grüne Abgeordnete für ganz Mecklenburg-Vorpommern natürlich Abgeordnete für alle interessierten Bürger ist für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern, sodass also dieser direkte Konnex, nur weil ich direkt gewählt bin, heißt das nicht, dass nur ich Vertreter des Wahlkreises bin. Das ist das, was hier den Verfassungsrichter nochmal wichtig ist. Und da war eben interessant, dass zu dieser Bedeutung des Direktmandats mehrere Sachverständige auch in der mündlichen Verhandlung aufgetreten sind. Hans Vorländer, Frank Decker, Thorsten Faas, die alle drei gesagt haben, man darf dieses Direktmandat nicht überschätzen. Die meisten wissen nicht, wer direkt gewählt ist. Die meisten sehen als ihren Repräsentanten den Vertreter der Partei an, den sie gewählt haben in diesem Wahlkreis. Und die allermeisten wählen auch mit der Erststimme, also der Stimme für die Person, dasselbe wie mit der Zweitstimme die Partei. Das gibt Ausnahmen. Gregor Gysi, andere, die sind wichtig, aber die sind absolute Ausnahmen. Das heißt, unter dem Strich kam da eigentlich raus, das ist eine Chimäre so ein bisschen. Und woher die kommt, das finde ich aber auch klar, weil es so einfach wirkt. Das wirkt so, als würde man wirklich wie in einem amerikanischen oder einem britischen System hier die eine Person wählen, die dann für den Wahlkreis steht. Nur das stimmt eben im deutschen System nicht, das ist nicht so.
Da würde jetzt die CSU dann natürlich gegenargumentieren und sagen, wir haben ja immer mehr Direktmandate bislang bekommen, als wir über die Zweitstimmen bekommen haben. Deswegen auch immer diese große Zahl an Überhangmandaten, bei der CDU noch mehr. Und da natürlich festmachen, wie wichtig diese Wahlkreiskandidaten sind und wie wichtig diese Identifikation damit ist.
Also aber das ist ein Rechenfehler. Wenn ich unter 50% habe und trotzdem aber die meisten Stimmen, und das ist bei der CSU in der Regel der Fall, dann kriege ich das Direktmandat. Und dann führt das zu Überhangmandaten. Dafür brauche ich nicht mehr Leute, die den Direktkandidaten der CSU wählen, als die Partei wählen.
Aber natürlich hat das auf Fraktionen eine Auswirkung und ist das politische Verhalten von Direktgewählten, um in der früheren Terminologie zu bleiben, also von dem, was wir früher unter Direktkandidaten verstanden haben, die verhalten sich anders, weil sie das Gefühl haben, ihre eigentliche Machtbasis auch ist die Rückendeckung des Kreisverbandes, der sie nominiert hat. Das reicht für die. Die müssen nicht in ihrer Landespartei in irgendeiner Weise auf einer Liste absichern, sondern alles fokussiert sich auf diese heimatliche Machtbasis. Und deshalb sind die natürlich auch schwieriger zu steuern. Denen kann man nicht damit drohen, dass wenn sie sich unbotmäßig verhalten, dass sie dann in der Liste nach unten hinten rutschen, sondern auf die kommt es an, dass sie von ihrem Kreisverband wieder nominiert werden und sie dann das Mandat sich wieder ziehen können. Und das wird sich natürlich möglicherweise auswirken, wenn sich da an einem Grundverständnis was ändert. Also die Frage ist vielleicht, die wir jetzt auch mal besprechen sollten, können wir eigentlich was absehen, wie diese Änderung des Wahlrechts, die jetzt beschlossen worden ist, sich auf die Zusammensetzung von Fraktionen auswirken wird. Da gibt es ja auch schon Spekulationen. Das könnte was mit dem Geschlechterverhältnis zum Beispiel zu tun haben. Möglicherweise auch mit Stadt-Land-Balance.
Also ich glaube, dass es zum einen vorher schon dazu führen könnte, dass die Parteien, die bislang sehr stark das Gewicht auf die Erststimme gelegt haben, jetzt nochmal deutlich stärker das Gewicht auf die Zweitstimme legen müssen und dafür deutlich stärker werben müssen, dass die wichtig ist. Also Zweitstimmenkampagne AD oder Hilfsstimmen für andere Parteien.
Für andere, genau. Zweitstimmenkampagne heißt ja, dass man, dass kleinere Parteien darum werben, ihr wollt eigentlich die Große unterstützen, aber gebt uns doch die
Zweitstimme. Genau, die FDP gerne im Verbund mit der Union. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so möglich. Und das, wenn man sich mal anguckt, wie diese Wahlkreise vergeben werden, also gerade bei der Union, ist schon die Gefahr, dass so eine Fraktion zum Beispiel noch männlicher wird, als sie es bisher schon war. Denn diese Direktmandate, die es bisher gab, sind zu einem großen Teil von Männern besetzt. Also nicht alle, aber ein großer Teil. Und die Frauen sind eher auf den Listenplätzen zu finden. Da sind auch Männer zu finden. Aber dass, wenn erstmal die Direktmandate, also oder die Wahlkreissieger ziehen, dass es dann dazu führt, dass erstmal die Männer einziehen und die Frauen alle dann rausfahren aus dem Parlament.
Es wird solche Folgen geben. Ich würde trotzdem davor warnen, das zu überschätzen. Denn wir hatten eben davon geredet, was kurzfristig noch in dieses Gesetz reingekommen ist. Was die Ampelkoalition kurzfristig auch zwei Tage vor der Abstimmung noch verändert hat, ist, dass es 630 Abgeordnete gibt und nicht 598. Das heißt, es gibt deutlich mehr Abgeordnete als die doppelte Zahl der Wahlkreise.
299
Genau. Und das soll dazu führen, das ist der Sinn dieser Regelung, dass dieser Fall selten eintritt. Dass dieser Fall, dass der Erstplatzierte im Wahlkreis nicht in den Bundestag einzieht, möglichst selten vorkommen soll. Das heißt, das wird Auswirkungen möglicherweise haben in solchen Wahlkreisen, wo man absehen kann. Und das sind eben die besonders umkämpften, im Zweifel städtischen Wahlkreise, wo man absehen kann, dass es eng wird zwischen verschiedenen Parteien und wo dann jemand, der heldenhaft gekämpft hat, sogar noch Erstplatzierter ist, aber eben mit einer sehr geringen Stimmenzahl, dessen Mandat fällt dann hinten runter. Das kann passieren und das kann auch Auswirkungen haben. Aber in der Breite warne ich davor, das zu überschätzen. Ich glaube, das wird nicht so wahnsinnig häufig vorkommen.
Wir diskutieren ja jetzt immer aus der Frage der Parteien. Wie sehen die das? Wie wichtig halten die Direktmandate? Wie sehr beschäftigen die sich mit dem Wahlrecht? Die andere Seite ist ja der Wähler, die Wählerin. Du hast das schon mal kurz eingeführt mit der Frage, wie wichtig finden die eigentlich das Direktmandat, dass die Wissenschaft dazu einem anderen Ergebnis kommt als die Parteien, die das bislang wahnsinnig wichtig geschätzt haben. Und da war gestern das Verfassungsgericht auch nochmal interessant, die gesagt haben, man darf dem Wähler auch schon mal zumuten, dass er sich mit einem neuen Wahlgesetz beschäftigt.
Der Gesetzgeber kann Neuerungen einführen, die dem bisherigen Wahlrecht fremd waren und Wählerinnen und Wählern ebenso wie Bewerbern und Parteien ein Umdenken abverlangen.
Das war Doris König, das war die Vorsitzende des zweiten Verfassungsgerichtssenats, also des Senats, der gestern dieses Urteil gefällt hat. Und auch das ist natürlich eine Binse, es kann nicht immer alles gleich bleiben. Gleichzeitig ist es natürlich schon die Frage, ob der Wähler nicht eigentlich schon weiterhin erwartet, dass er da jemand wählt. Und tatsächlich bestimmt er nur über die Zuteilung der Stimmen innerhalb der Parteistimme. Also da wird man wirklich Aufklärung betreiben müssen, damit Wähler da nicht enttäuscht sind.
Naja, aber ich fand ja interessant, dass das Gericht in seinem Urteil noch viel weiter geht. Also was wir jetzt erleben, ist, dass das Gericht ja auch sagt, im Grunde an den Grundzügen des Wahlrechts, nämlich Verhältniswahlrecht, ändert sich eigentlich nichts. Der Gesetzgeber bleibt dem treu. Aber das Gericht sagt auch sehr deutlich, dass der Gesetzgeber frei ist, und zwar der einfache Gesetzgeber, nicht der Verfassungsgesetzgeber. Der einfache Gesetzgeber kann mit einfacher Mehrheit im Bundestag sehr, sehr fundamentale Änderungen am Wahlrecht vornehmen. Zum Beispiel könnte eine Regierungskoalition mit ihrer Mehrheit statt des Verhältniswahlrechts ein reines Mehrheitswahlrecht einführen. Das Bundesverfassungsgericht sagt das ausdrücklich, sagt, in Betracht käme reines Mehrheitswahlrecht oder ein sogenanntes Grabenwahlrecht, wo sie sagen, man könnte einführen, Hälfte der Sitze des Bundestages werden nach Verhältniswahlrecht gewählt, die andere Hälfte wird wirklich strikt mit, dann wären es wieder Direktkandidaten, mit Direktkandidaten aus den Wahlkreisen besetzt.
Und
auch daran müsste sich der Wähler oder die Wählerin dann gewöhnen.
Und das haben Sie immer schon gesagt. Interessant ist, dass Sie das immer noch sagen, weil eben auch deutlich wird in dieser Entscheidung, dass wir tatsächlich einen starken Fokus auf der Verhältniswahl haben, stärker als die CSU das gerne interpretiert und deswegen tatsächlich für viele in Frage stand, ob das Verfassungsgericht das eigentlich immer noch so offen sieht. Ich habe ehrlich gesagt diese Passage gar nicht gesehen. Das ist tatsächlich interessant.
Naja, weil wir ja auch gerade in der Diskussion sind, das haben wir ja auch an der jetzt beschlossenen Verfassungsänderung gesehen, die das Bundesverfassungsgericht in bestimmten Grundstrukturen schützen soll, die eigentlich bisher nur in einfachen Gesetzen geregelt sind. Und man hat gesehen, dass es das Einfallstor, durch das Populisten mal in Deutschland die Demokratie beschädigen könnten, das Verfassungsgericht aushebeln könnten. Und das Gleiche gilt aber auch fürs Wahlrecht. Und auch da haben wir ja erlebt, da gibt es eine Diskussion drüber, muss man nicht bestimmte Grundzüge des Wahlrechts, zum Beispiel den Grundsatz Verhältniswahlrecht, in der Verfassung absichern, damit das nicht mehr durch eine einfache Mehrheit nach der Opportunität einer gerade regierenden Koalition verändert werden könnte.
Und selbst wenn man nicht an die Frage Verhältniswahlrecht rangehen würde, wir haben ja jetzt schon gehört, dass es die Androhung gibt, dass diese Zweitstimmendeckung in der kommenden Legislatur, sollte die Union mitregieren, wieder gekippt werden könnte, wenn ein entsprechender Koalitionspartner das mitmacht, finde ich es auch problematisch, wenn man in jeder Legislatur da wieder rangeht und an der einen oder anderen Stelle schraubt und dreht, eben wie du sagst, so nach jeweiliger Opportunität der Parteien. Und das wird natürlich, kann mir vorstellen, in der nächsten Legislatur nochmal hoch hergehen.
Ja, und genau das kündigt sich ja an. Das haben gestern x Vertreter der CSU vor allem angekündigt. Hier zum Beispiel der bayerische Innenminister Herrmann und die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Andrea Lindholz.
glaube, dass das eine Fehlkonstruktion ist und deshalb werden wir uns im nächsten Deutschen Bundestag auf jeden Fall seitens der CSU und Bayerns dafür einsetzen, dieses Gesetz zu ändern.
Ich glaube, es ist für die Demokratie gefährlich, wenn man gewonnene Mandate nicht zuteilt und deswegen sage ich, das müssten wir abschaffen.
Und Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, hat gesagt, eine Änderung dieses Teils des Rechts, eben das jetzt bestehen geblieben ist, würde er zur Voraussetzung einer künftigen Koalition unter Beteiligung der CSU machen.
Ist auch interessant, ist der einzige, von dem man das gehört hat, aus der CSU gestern. Ich weiß auch nicht, wie klug das tatsächlich ist, weil das natürlich den Preis auch entsprechend hochtreibt. Also man sehr viel von der CSU dann auch verlangen kann dafür. Aber es gab ja oft Projekte der CSU, die sie in so einen Koalitionsvertrag noch hinein erpresst haben, wie Pkw-Maut oder Mütterrente, sind ja solche Projekte. Gleichzeitig würde ich sagen, das ist natürlich alles, dieses Getöse aus der CSU, das ging ja noch weiter, das waren ja jetzt sehr moderate Töne. Wir haben ja auch was gehört von der Wahlrechtsmanipulationsversuch der Ampel, Zitat, aller CSUler, das war ein durchgehendes Wording, der sei jetzt gestoppt. Die Ampel hätte versucht, Bayern und die CSU aus dem Bundestag rauszudrängen. Das sind natürlich alles auch einmal Signale nach innen rein, an die Partei, aber auch nach Bayern rein. Schaut, ne, wo wir sind, wir wieder im Thema Repräsentation. Wir sind die Einzigen, die euch repräsentieren können. Auch nicht die Freien Wähler können das, weil die ja möglicherweise bundesweit antreten bei der nächsten Bundestagswahl. Und das hat natürlich auch zu tun mit der Frage des Einflusses einer CSU im Bund, weil sie aufgrund dieser Regionalparteistellung doch immer darum kämpfen muss, dass sie gehört wird. Und das tut sie eben mit viel Tamtam und mit viel Lautstärke und mit viel Druck, dass sie auch innerhalb dieser Fraktionsgemeinschaft nach wie vor ihre Stellung halten kann. Und das wird mit zunehmender Zersplitterung des Parteiensystems immer schwieriger.
Und da sehe ich ein echtes Problem für unsere Demokratie, gerade in diesen Zeiten. Denn auch das wird, wenn man dieses Urteil liest, in seiner Gänze deutlich, dass das Wahlrecht eigentlich über Jahrzehnte in der Bundesrepublik ein ausgesprochen stabiles Recht war, an dem sehr wenig rumverändert wurde. Dann kommt die Wiedervereinigung und dann fangen diese Wahlrechtsveränderungen an. Zunächst mit Blick auf die neuen Länder im Osten, um da Repräsentation zu gewährleisten. Dann entsteht das Problem der Überhang- und Ausgleichsmandate. Der Bundestag bläht sich auf. Man fängt wieder an, dran rumzuarbeiten, um dieses Aufblähen des Bundestages zu verhindern. Also das Wahlrecht ist auf einmal zu einem Feld großer politischer Unruhe und sehr kontroverser politischer Diskussionen geworden. Und wenn sich das jetzt fortsetzt, wenn das Wirklichkeit wird, was da angekündigt wird, in jeder Wahlperiode, jede Koalition setzt wieder Wahlrecht auf die Agenda, setzt sich damit zwangsläufig auch immer wieder dem Verdacht aus, dass sie da im eigenen Interesse Änderungen vornimmt, um eigene Mehrheiten zu sichern, dann passiert was, was gerade in dieser Zeit natürlich ausgesprochen gefährlich ist. Dann ist die Gefahr, dass das Vertrauen in das Wahlrecht erschüttert wird, dass wir in den Zustand kommen, wie wir es in anderen Ländern erleben, wie wir es zum Beispiel in den USA erleben, dass diese Basis unserer Demokratie auf einmal erschüttert wird.
Und deswegen ist einerseits, finde ich, so instinktlos und wirklich falsch, was passiert ist mit dieser Frage der 5%-Hürde, dass man da wirklich die CSU nicht fair behandelt hat. Und deswegen ist gleichzeitig aber auch der Ton, den die CSU jetzt anschlägt, so schwierig. Und in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe hat der Demokratieforscher Hans Vorländer die Kriterien der Deutschen für ein gutes Wahlrecht vorgetragen. Und an erster Stelle hat er gesagt, ein Wahlrecht sollte von Dauer und nicht Ausdruck temporärer Mehrheiten sein. Und so sieht es halt leider gerade nicht aus.
Das ist der Punkt. Jetzt müssen wir am Schluss drüber sprechen, was passiert jetzt eigentlich. Ihr habt das verfolgt, das Ganze wird diskutiert. Es gibt einen Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, aber, das wisst ihr jetzt am besten, der muss ja gar nicht zwangsläufig jetzt zur nächsten Bundestagswahl erfüllt werden. Vielleicht kann das auch gar nicht. Der Bundestag müsste sich jedenfalls verdammt sputen, wenn er ein gutes Jahr vor der Wahl jetzt noch das Wahlrecht, diesen Änderungsauftrag des Bundesverfassungsgerichts erfüllen wollte.
Genau, also es geht ja um diesen Punkt gekippte Grundmandatsklausel. Da könnte sich der Bundestag jetzt eine neue Regelung überlegen, eine Alternative zu dieser Ausnahme-Grundmandatsklausel, müsste aber jetzt noch fertig werden im September. 28. September ist dann ein Jahr vor der Bundestagswahl und ein Jahr vor der Bundestagswahl oder in diesem Jahr sollte man ein Wahlrecht eigentlich nicht mehr ändern. Ich sehe es deswegen auch nicht groß als wahrscheinlich, dass man das noch hinkriegt, weil das ja doch eine komplexere Fragestellung ist und ist auch kein Muss, denn das Verfassungsgericht hat ja gesagt, solange es keine Neuregelung gibt, besteht die Grundmandatsklausel einfach weiter.
Also gilt das Recht, so wie das Bundesverfassungsgericht es in seinem Urteil jetzt gesetzt hat. Grundmandatsklausel gilt weiter. CSU kann aufatmen. Ja, Damit haben wir das besprochen, geklärt, weiß ich nicht. Thema haben wir gesehen, wird uns weiter beschäftigen. Das war der Politik-Podcast Folge 380. Ich hatte angekündigt, dass ich noch was sage zu der Stellenausschreibung, die wir haben. Wir suchen eine studentische Hilfskraft. Eine studierende Person, männlich, weiblich, divers, die uns hier bei uns im Hauptstadtstudio unterstützt, die unser Team unterstützt, unsere Redaktionsassistenzen unterstützt, uns bei vielen Dingen die Arbeit leichter macht. Es gibt die Ausschreibung, die kann jeder sich anschauen auf der Deutschlandradio Homepage, Deutschlandradio Stellenausschreibung, dann findet man das sofort. Steht im Moment ganz oben die Ausschreibung, das muss ich dazu sagen, richtet sich ausschließlich an Studierende. Das ist ein Werkstudenten- oder Studierendenvertrag, den wir da hier abschließen können. Und wir freuen uns, wenn es Interessierte gibt, die sich bei uns bewerben, Lust haben, bei uns mitzumachen. Das war der Politik-Podcast für heute. Vielen Dank an Tom Funke, der heute die Redaktion gemacht hat, an Carsten Püschel in der Technik und wie immer Rückmeldungen, Anregungen, Hinweise, Kritik gerne per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder als Sprachnachricht an 0160 9130 7007. Das war's für heute. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.